Wir fangen jetzt nochmal an mit zwei Vorträgen. Zuerst hören wir einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. Eckhard Förster. Er ist seit nicht mal ein Jahr bei uns an der Universität und leitet die Abteilung für Neuroanatomie und molekulare Hirnforschung an der Medizinischen Fakultät, also am Institut für Anatomie an der Medizinischen Fakultät. Und er wird heute Nachmittag einen Vortrag für uns zum Thema wandernde Nervenzellen und Epilepsie halten. Also Eckhard, schön, dass du da bist und vielen Dank auch, dass du gekommen bist.
Ja, liebe Denise, vielen Dank für die nette Einleitung und für die schöne Organisation dieser Veranstaltung, an der ich auch ein bisschen rumprobiert habe vorhin und schnell meine Grenzen kennengelernt habe. Und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hier gekommen sind, um zuzuhören. Ich möchte also erzählen über wandernde Nervenzellen und Epilepsie. So, man fragt sich natürlich erstmal, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das sind ja offenbar zwei ganz verschiedene Themen, die da in dieser Überschrift auftauchen. Und wenn man sich also hier auf der rechten Seite das anschaut, die Forschung nach den Ursachen der Epilepsie, das ist klinisch natürlich sehr relevant. Und da geht es im Wesentlichen ja um die Frage, wie gelingt es, Nervenzellen zu kommunizieren oder wie ist Kommunikation zwischen diesen Zellen, die also hier dargestellt sind, synaptische Kommunikation, warum ist die gestört? Wenn man sich aber auf der linken Seite das anschaut, die Wanderung von Nervenzellen, das ist also ein Thema, das im Wesentlichen in der Entwicklungsbiologie auftaucht. Und da hat man es also mit Nervenzellen zu tun, die haben teilweise noch gar keine Fortsätze. Man kann sich also fragen, wie gelangt also dieses Thema zusammen mit diesem hier? Und darum geht es in meinem Vortrag. Ich möchte also versuchen, nachvollziehbar zu machen, wie ein Thema aus der Grundlagenforschung hierüber gelangt und da einen kleinen Beitrag zum besseren Verständnis von bestimmten Formen der Epilepsie und deren Ursachen leisten kann. Notwendig natürlich der Dialog zwischen diesen unterschiedlichen Disziplinen, wie das eben in solchen Forschungskonsortien eben häufig der Fall ist. So, damit die beiden zusammenfinden, brauchen sie erstmal ein Modell, was beide interessiert. Dargestellt ist hier der Hippocampus, das ist eine Region aus der Hirnrinde. Hippocampus bedeutet Seepferdchen und hier ist also so ein Hippocampus ausgeschnitten und Sie erkennen also gleich, warum diese Region Seepferdchen-Hippocampus heißt. So, die Frage ist, wo liegt er denn, der Hippocampus? Wenn Sie sich ein Gehirn anschauen, beispielsweise hier auf dem Brain Day Logo, da schauen Sie auf die Hirnrinde. Den Hippocampus werden Sie da aber vergeblich suchen. Was hier farblich bereits angedeutet sind, sind die Hirnlappen, also hier mit Gelb, Rot, Blau und Grün. Wir fokussieren uns mal auf diesen grünen Lappen, den Temporallappen. So, da müssen wir in die Tiefe gehen und damit man also sieht oder erahnen kann, was da in der Tiefe liegt, ist so eine halb durchsichtige Darstellung eines Gehirns hier gezeigt. Da sehen Sie also wieder die Hirnoberfläche, die Hirnrinde. Hier ungefähr nachvollziehbar der Temporallappen. Da in der Tiefe sehen Sie also so eine Struktur des sogenannten limbischen Systems ganz schwach durchleuchten. Und da müssen wir uns also reinbewegen, um diesen Hippocampus zu Gesicht zu bekommen. Also wir gehen da in die Tiefe des Schläfenlappens rein, und da ungefähr in dieser Position haben wir den Hippocampus. Das heißt, um also dieses Areal zu Gesicht zu bekommen, müssen wir das Gehirn aufschneiden, was hier gemacht worden ist. Da sehen Sie in Grau hier oben die Hirnrinde mit den grauen Zellen, über die ja Herr Theis schon in seiner Einleitung sehr schön berichtet hatte. Sie haben außerdem einen Blick hier auf das Ventrikelsystem, wo also der Liquor cerebrospinalis drin zirkuliert, das Hirnwasser. Und flankierend an diesen Ventrikel gelehnt, erkennt man hier diese Hippocampusregion. Da haben wir ihn. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, was macht diesen Hippocampus so interessant. Da müssen wir uns die Struktur anschauen und schneiden den mal auf. Hier machen wir einen Schnitt durch diesen Hippocampus, schneiden eine Scheibe raus und was dann zum Vorschein kommt, ist ungefähr sowas hier. Sie sehen also hier eine Scheibe, einen Schnitt von dieser Hippocampusregion, bereits angefärbt mit Fluoreszenzfarbstoffen gegen bestimmte Proteine, die von ganz bestimmten Zelltypen exprimiert werden. So, ich gehe das mal ganz kurz durch. In Blau sehen Sie alle Zellen angefärbt. Das ist also ein Zellmarker oder ein Farbstoff, der Zellkerne anfärbt und hier anzeigt, dass wir ein Pyramidenzellband haben. Das ist hier mit P dargestellt. Und das, was uns jetzt ganz besonders interessiert, der Gyrus dentatus, hier mit dem Körnerzellband, das, was hier so pink erscheint. Und hier mit so einer gelb, mit so einem gelb markierten Streifen und einem rot markierten Streifen. Da erkennt man den schichtenförmigen Aufbau der Faserverbindungen in dieser Region. Also das ist im Prinzip relativ schlicht aufgebaut, ein Körnerzellband und hier eine Region, wo also bestimmte Fasern nur hier Kontakte machen mit diesen Körnerzellen und eine Region hier in Rot, wo wiederum andere Zellfasern nur Kontakte machen mit diesem Bereich der Körnerzellfortsätze. So, dieses Gebiet, diesen Gyrus dentatus, den wollen wir uns mal etwas genauer anschauen. Da haben Sie eine schematische Abbildung vom Hippocampus. Hier wieder diesen Gyrus dentatus farbig dargestellt. Da haben Sie in Blau dieses eben pink dargestellte Körnerzellband. Und da wollen wir uns mal eine dieser Körnerzellen rauspicken, um da zu versuchen, diesen Aufbau, diese Struktur nachzuvollziehen. Das vergrößert hier auf der rechten Seite. Da haben Sie also eine Körnerzelle mit einem Zellkörper, einem Dendriten. Das ist also auch schon vorher von Herrn Theis sehr schön erklärt worden, wie so ein Neuron aufgebaut ist. Wobei hier auffällt, dass die Körnerzellen sehr einfach strukturiert sind. Die haben also einen vergleichsweise einfach strukturierten Dendritenbaum, wobei hier charakteristisch ist, dass am zellkörpernahen Anteil nur bestimmte Fasertypen synaptische Kontakte machen und etwas weiter entfernt, hier darüber liegend, ein anderer Typ von Fasern, die hier also nochmal etwas genauer erläutert sind. So, diese Körnerzellen sind alles erregende Neurone. Die haben also alle diesen erregenden Transmitter Glutamat. Und damit die sich nicht gegenseitig erregen können, ist also diese Struktur so aufgebaut, dass also die Empfängerorgane, also diese Dendriten hier, strikt getrennt sind von den Axonen, also den Senderorganen. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass diese Zellen sich gegenseitig stimulieren und erregen, wodurch also eine sich aufschaukelnde Erregung entstehen kann. So, ein paar Stichworte zu diesem Hippocampus. Was ist da interessant? Warum ist der in der Forschung und der Grundlagenforschung und der Epilepsieforschung so interessant? Dieser Hippocampus ist häufig Ursprungsregion von Anfällen bei Temporallappenepilepsie. Das ist also für die Epileptologie natürlich sehr wichtig. Es gibt sogenannte pharmakoresistente Formen von Epilepsie, die also nicht behandelt werden können. Und dann kann es indiziert sein, dass dieser Hippocampus operativ entfernt wird. Dieses entfernte Gewebe kann dann wiederum gezielt untersucht werden. Man kann sich das anschauen und schauen, ob man dort Veränderungen findet. So, dieses Gewebe kann, wenn es vom Menschen ist, für kurze Zeit, für einige Stunden am Leben erhalten werden. Aber wenn man jetzt von Modellorganismen einen Hippocampus, einen Schnitt anfertigt, dann ist es also möglich, den bis zu mehreren Wochen oder bis zu mehreren Monaten in vitro, in Zellkultur am Leben zu erhalten, wobei auch diese Verbindungen, die typischen Verbindungen in vitro erhalten bleiben. Man kann dann verschiedene Aspekte untersuchen, von der Entwicklung bis zur Funktion und Kommunikation dieser Körnerzellen. Interessant und also auch in der Tagespresse ist das ab und zu erscheint das. Der Hippocampus ist eine Region, in der zeitlebens neue Neurone generiert werden und wo also die Hoffnung besteht, dass man mit diesen Neuronen möglicherweise zugrunde gegangene Neurone wieder ersetzen kann. So, jetzt wollen wir mal schauen. Neu gebildete Körnerzellen, wie kommen die dahin? Wie kommen die an ihren Zielort? Jetzt haben wir hier dargestellt einen Ausschnitt aus dem Gyrus dentatus, schematisch. Das ist also hier ein Stückchen Körnerzellband und ein neu generiertes Neuron, eine neu gebildete Körnerzelle. Die entsteht also nicht an dem Platz hier, wo sie dann später sitzen soll, sondern sie muss einen Wanderungsprozess durchmachen. Der beginnt hier unten und damit die Zelle weiß, wo sie denn hinmigrieren soll, gibt es im übertragenen Sinne Wegweiser. Das sind Proteine, die von anderen Zellen ausgeschieden werden. Ein sehr wichtiges Wegweiserprotein in diesem Kontext ist das Protein Relin, das hier, das sind diese kleinen roten Pünktchen hier, die von einer Relin-sezernierenden Zelle, ein spezialisierter Zelltyp hier über dem Körnerzellband, ausgeschieden wird. Nun, unter der Wirkung dieses Relins wird hier unten eine Zelle, die hier gebildet wird, an ihren Zielort buxiert. Man kann also einen Hippocampus-Schnitt derart anfärben mit Antikörpern gegen diesen spezialisierten Zelltyp, sodass der hier sichtbar wird. Also Sie haben hier das Körnerzellband, da oben haben Sie in Rot dargestellt diese Relin-sezernierenden Zellen, die dafür sorgen, dass die Körnerzellen nachher in einem schönen Band organisiert sind. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass dieses Relin fehlt. Und zwar ist das erste Mal beobachtet worden in einer Mausmutante, einer natürlich entstandenen Mausmutante. Und wenn dieses Relin fehlt, dann kommt es zu Störungen dieser Zellmigration. Die Zellen werden zwar geboren, hier unten, sie migrieren, aber weil der Wegweiser fehlt, werden sich also die Zellen hier überall in diesem Hilus genannten Bereich ansammeln und es kommt zu einer Körnerzelldispersion. Körnerzelldispersion bedeutet gleichzeitig, dass diese Zellen nicht mehr korrekt parallel organisiert sind, sondern die Fortsätze können in unterschiedliche Richtungen zeigen und dadurch kommt es also auch zu einer Vermischung dieser normalerweise strikt schichtenmäßig organisierten Faserprojektion. Sie sehen also hier in einer Wildtypmaus diese strenge Faserschichtung, die ich Ihnen vorhin schon demonstriert hatte und auf der rechten Seite sehen Sie das in der Rieler-Maus, wo dieses Wegweiserprotein fehlt, es zu einer Vermischung zu einem Verlust dieser Schichtung kommt. So, das möchte ich kurz historisch, im historischen Abriss zusammenfassen. diese Maus mit diesem Migrationsdefekt, mit diesen fehlpositionierten Neuronen, die ist also erstmals beschrieben worden im Jahr 1951. Also Fehlpositionierung von neu gebildeten Neuronen. Ursache ist ein Gendefekt. Das wusste man also damals noch nicht, was dieser Defekt genau bewirkt. Das, was ich Ihnen jetzt eben in zwei Sätzen erzählt habe, ist in Wirklichkeit ein sehr langsamer Prozess. Sie sehen, diese Identifizierung des Relin-Gens und des Proteins hat erst 1995 stattgefunden. Also diese zwei Sätze überspannen also fast 50 Jahre hier. So, nochmal, um Sie da wieder auf die Spur zu bringen. Relin fehlt im Hippocampus, dann kommt es zu einer Körnerzelldispersion. Jetzt ist es also, um wieder den Bogen zur Epilepsie zu spannen, so dass im Jahr 1990 erstmals eine Körnerzelldispersion im Hippocampus eines Temporallappen-Epilepsie-Patienten beschrieben worden ist. Also 5 Jahre, bevor dieses Protein charakterisiert wurde. Das sieht ungefähr so aus, so muss man sich das vorstellen. Das ist das normale Körnerzellband hier in einem solchen menschlichen Hippocampus. Und hier kommt es zu einer Körnerzelldispersion, also gewissermaßen zu einem Auseinanderdriften dieser Körnerzellen, die nicht mehr so stringent zusammengehalten werden. Da tauchte die Frage auf, könnte das also sein, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen dieser Körnerzelldispersion bei dem Epilepsiepatienten und der Relinmenge, so wie man das ja von dieser Rieler-Maus her kannte. Also es kann sehr viele unterschiedliche mögliche Ursachen geben, aber man ist der Sache also einfach mal nachgegangen und hat geschaut. Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang. Jetzt sehen Sie auf der Abbildung hier oben, zum Vergleich, das ist hier die Maus nochmal, die Wildtypmaus, das ist die Rieler-Maus mit der Körnerzelldispersion. Das ist beim Menschen Hippocampus, Körnerzellen und Körnerzelldispersion, die also nicht identisch, aber in gewisser Weise ähnlich erscheint, wie das bei dieser relindefizienten Maus ist. Man hat also geschaut, wie sieht das aus? Relin-Expression in diesem Hippocampus mit Körnerzelldispersion und hat also festgestellt, Zunahme der Körnerzelldispersion, also je breiter das Zellband wird, desto weniger Relin ist in diesem Hippocampus zu finden. Das ist also zunächst eine Korrelation, das muss auch noch nichts Kausales zu sagen haben, aber man kann eben ja mal fragen, könnte es sein, dass diese reduzierte Relinmenge in dem Hippocampus eine Ursache der Körnerzellen ist in dem menschlichen Hippocampus. Im menschlichen Gewebe nicht experimentell nachvollziehen. Man ist deswegen wieder auf ein Tiermodell gegangen. Und zwar zeigt diese Abbildung ein Experiment, bei dem Epilepsie bei einer Maus mit einem Neurotransmitter-Analogon induziert wurde. Wenn man da also Kainsäure in den Hippocampus injiziert, dann kann man dort eine Epilepsie auslösen. Und diese Kainsäure-induzierte Epilepsie, die induziert mit der Zeit, hier ist also gezeigt, nach 7 Tagen, Vergleich mit der Kontrolle, eine Körnerzelldispersion, die immer mehr zunimmt über die Zeit. Also nach 42 Tagen ist also dieses Zellband auf einmal sehr breit geworden. Was passiert mit der Relin-Expression? Das ist hier auf der linken Seite dargestellt. Da sieht man also, dass in dieser diese Körnerzelldispersion begleitend es zu einer Reduktion der Relinmenge in dem Hippocampus kommt. Nächste Frage ist natürlich, hat das jetzt kausal mit was miteinander zu tun? Ist das nur, sind das zwei unterschiedliche Dinge, die zufällig gleichzeitig auftreten oder bedingt das eine das andere? Da wurde also dann folgendes Experiment durchgeführt, wiederum Kainsäureinjektion, um die Epilepsie zu induzieren.